Podcast Folge 68, heute mit einer Archäologin, die erst mit 27 Jahren mit dem Thai-Boxen begann, sich dort an die Spitze kämpfte und diese Woche sogar zu den World Games nach Amerika fliegen wird. Was genau das ist und wie die heute 35-Jährige ihre Arbeit und das Kämpfen erfolgreich verbindet, hört ihr jetzt. Herzlich willkommen beim Unschlagbar Ehrlich Podcast, Nina Scheucher.
Hallo, hallo.
Schön, dass du da bist. Oder eigentlich schön, dass ich da bin.
Ja, stimmt. Wir sind ja heute bei mir und danke, dass du mich gefragt hast, ob ich da teilnehmen kann und freut mich voll.
Voll gern. Und du hast mich abgeholt in Graz.
Genau.
Beim Murpark und ich habe mir schon gedacht, okay, jetzt wäre ich entführt, wir fahren in den Bumper.
Ja, es ist es ist nicht direkt in der Stadt, aber doch. Ja, ist ein gemütliches Plätzchen eigentlich, oder?
Das ist ein mega schönes Plätzchen. Wir sitzen da einfach auf deiner Terrasse und haben eine Wahnsinnsaussicht über Graz.
Ja.
Das ist echt, das habe ich noch nie gesehen und ich bin kein Fan von Graz. Also das erste Mal, das mir wirklich gefällt.
Okay. Ja. Okay, ja, passt. Naja, ich wohne ja eigentlich in Graz und bin auch oft in Wien beruflich und auch wegen dem Training. Und ich muss sagen, ich vermisse Wien schon, auch wenn ich länger nicht dort bin.
Ja.
Und ja, aber ich bin auch gerne in Graz. Ne?
Ja, Graz ist nicht schlecht.
Ja. Ja, super, dass ich dich vom Gegenteil überzeugen haben können.
Ja, das erste Mal, dass ich was Positives über Graz sagen kann.
Super.
Wir haben uns eigentlich schon einmal gesehen. Ein paar Mal, glaube ich, sogar im Gym 23.
Ja.
Beim Training.
Ja.
Gym 23, ist das so ein bisschen dein Wiener Gym, wo du immer trainierst oder bist du überall daheim?
Also ich muss sagen, das Gym 23 ist für mich ein super Gym. Es ist ich wohne in Wien nicht weit weg davon, aber abgesehen davon ist es wirklich ein leibendes Gym mit guten Trainer, guter Technik und ja, ich bin einfach gern dort. Ich bin zwar woanders öfters, also ich habe mich nicht so fixiert und ja, aber ich finde es einfach, es ist ein Top-Gym.
Du machst Muay Thai?
Genau, ich mache Thai-Boxen. Ich habe zwar ganz früher, wie angefangen habe, aber K1-Kämpfe gemacht, aber eigentlich ist mein Spezialgebiet, sage ich mal, Thai-Boxen und ich mache jetzt auch fast nur Thai-Box-Kämpfe.
Und am Dienstag geht es für dich eigentlich in die USA?
Genau, nach Amerika und zu den World Games. Das ist eine große Sache eigentlich, also für mich auf jeden Fall. Und ja, bin schon aufgeregt und vorfreudig, ja.
Von 7. bis zum 17. sind die in Birmingham in Alabama.
Genau.
Und ich habe, glaube ich, gelesen, 72 Athleten aus Österreich sind dabei.
Ja, es sind recht viele. Ich habe nicht gewusst, dass es so viele sind. Es ist ein Teamsport dabei, also es sind nicht nur Einzelsportarten und auch Teamsportarten sind dabei.
Ich glaube, Flag, Football...
Ja.
Wasserski, Jumping,
ja,
Rock'n'Roll.
Ja, Rock'n'Roll.
Ja.
Also
richtig
teilweise voll crazy Sachen, die man ändert so, also Randsportarten. Und ja, Thai-Boxen ist auch dabei und ich freue mich schon voll.
Genau, und die World Games, die sind immer ein Jahr nach den Olympischen Spielen, auch im Vierjahresrhythmus.
Genau.
Und das ist einfach Weltspiele sozusagen für Sportarten, die nicht im olympischen Programm teil sind.
Genau, obwohl jetzt Thai-Boxen ja auch olympisch ist. Mal schauen, ob wir jetzt beim nächsten Mal dabei sind bei den Olympischen Spielen, wäre natürlich super.
Paris 24.
Ja, und ja.
Das ist dann auch ein bisschen ein Ziel, oder?
Natürlich, ja, das wäre ein Wahnsinn, ja. Also das wird sich für mich... es wird sie für mich ausgehen, weil wenn sie jetzt noch länger warten, sagen wir, dann dauert sie wieder 4 Jahre und das wäre dann schon ein bisschen knapp, weil du darfst ja eigentlich nur bis 40 antreten bei den Amateurmeisterschaften, also bei den Wettkämpfen. Und dann ist eigentlich, ja.
Das habe ich gar nicht gewusst, dass es eine Altersbeschränkung
gibt. Ja, es gibt eine Altersbeschränkung.
Ich glaube, das habe ich einfach verdrängt oder so.
Nein, bis 40, ja.
Wahnsinn.
Und ich bin ja 35.
Ja.
Und ja, also wenn sie jetzt Thai-Boxen dazu nehmen würden, dann wäre das schon super, wenn ich die Chance hätte, vielleicht noch
ja,
Olympia.
Das wäre was, ha?
Das wäre Wahnsinn.
Ja. Dann kommt da noch ein Tattoo mehr drauf, wahrscheinlich auf der ganzen Arme, Beine. Was ich extrem cool finde, deine Tattoos, weil die meisten Kampfsportler, die haben die Tattoos so zusammengepickt auf einen Fleck irgendwie, aber du hast so einzelne Statements überall, schaut urcool aus.
So fleckerteppichmäßig und immer kommt eins dazu, meistens, also wenn ich in Thailand bin und ja, eher voll spontan und
Gibt es eins, wo du sagst, okay, das ist mein absolutes Favorite?
Nein, ich weiß nicht. Also ich habe im Laufe der Zeit sind immer mehr dazugekommen, dass ich jetzt sage, das ist mein Lieblingstattoo. Also die Schlange finde ich jetzt voll cool, das war das letzte von Thailand. Dann habe ich auch viele, die traditionell gestochen worden sind in Thailand mit dem Steckerl, hinten die komplette Wirbelsäule und das war das Schlimmste, das hat so weh dann.
Boah.
Ja, mit dem Steckerl und genau auf der Wirbelsäule. Und von einem Mönchen. Und ja, mein letztes ist das.
Ja,
und
man sieht's.
Ja, das ist nur ganz frisch.
Es steht Girl Power drauf.
Ja.
Finde ich urcool.
Ja, Girl Power.
Die hast du definitiv.
Ja.
Na, zurück zu die World Games.
Okay.
Am Dienstag fliegst du und am Freitag ist der erste Kampf.
Genau, wir haben jetzt schon einen Zeitplan bekommen. Am Dienstag fliegen wir mal und am Donnerstag ist noch Registrierung und alles und am Freitag fangen wir dann an zum Kämpfen,
Wie war denn die Verabschiedung eigentlich mit dem Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen?
Ja, also man kriegt voll Aufmerksamkeit eigentlich. Also wir sind da extra nach Wien gefahren, haben dann eine Einkleidung gemacht und haben einen ganzen Koffer voller Gewand kriegt, das man auch dort ansehen können sollen dürfen. Also voll coole Sachen, Schuhe, Jacken von Sport Austria und einen riesigen Koffer und voll viel Sachen eigentlich. Also es war schon mal ein Wahnsinn. Und dann haben wir den Bundeskanzler noch treffen dürfen, Fotos machen und ja. War richtig cool.
Voll arg. Das ist wie die Einkleidung bei den Olympischen Spielen.
Ja. Es ist ja wirklich, es ist ja irgendwie, glaube ich, wirklich so in der Art wie die Olympischen Spiele. Es ist dort auch so eine Art Dorf aufgezogen und
Ja, 10 Tage, das hört sich ja aus eigentlich.
Ja.
Wenn man länger oder früher
wir
dort.
Wir sind zwar nicht so lang dort, also unser Zeitplan ist relativ knapp bemessen, also hinkommen, registrieren, kämpfen und Siegerehrung und dann geht es eigentlich eh schon wieder heim.
Das ist eigentlich schade.
Ja, eigentlich schon, ja, warum?
Da hat jemand die Flüge zu früh gebucht.
Ja.
Hast du schon eine Zimmerkollegin auf Fixe oder ist jeder in einem Einzelzimmer?
Darüber weiß ich jetzt auch nicht so genau. Es kann sein, dass sie mit irgendeiner anderen Sportlerin vom Team Österreich zusammengesteckt wird. Das muss gar nicht von meiner Sportart sein, also vom Thai-Boxen.
Ja.
Das kann jetzt vom Rock'n'Roll sein oder keine Ahnung.
Das stelle ich mir so cool vor. Bitte mach ein Video und schick's.
Ja. Ja, und dann. Ja, das weiß ich eigentlich noch gar nicht so. Das wäre mir dann alles vor Ort. Also ich bin da eher so, mir ist das eigentlich egal. Würde mich freuen, wenn ich mit dem Rock'n'Roll Girl zusammen.
Ja.
Wenn sie mit dem zusammenstecken.
Das ist eigentlich was cooler, wenn man sich noch nicht so fix etwas im Kopf gesetzt hat und man sich dann überraschen lassen kann.
Genau, ja. Das ist eigentlich meine Lebenseinstellung. Ich mache mir jetzt nicht so hundertprozentig die Pläne. Ich nehme es einfach, wie es kommt und das passt dann schon.
Ja, das passt eh, weil ihr macht so oft Pläne und dann kommt es wieder ganz anders.
Genau.
Das ist so sinnlos.
Genau.
Eine Zeitverschwendung. Wir haben da gerade Besuch von deiner Katze.
Ja.
Und die andere schaut aus der Ecke ziemlich genau her. Die beobachtet das total schön.
Ja.
Wie heißen deine 2 Katzen?
Ja, die eine heißt Wasabi und die heißt Minze.
Ah.
Super Name. Ja, aber man sagt immer, man soll Katzennamen mit I drinnen haben. Also der Katzenname soll der I drinnen haben, weil das hören sie. Und dann rufe ich immer Wasabi, Minze. Ja, so. Und ich meine, das habe ich nicht, also die weiße Katze, die Minze, ist taub. Hätte mir das I eigentlich sparen können.
Ja, voll,
aber,
stimmt.
Ja. Aber das sind wir später drauf gekommen, wie sie überhaupt nicht auf mich gehört hat.
Deswegen.
Ja.
Das liegt nicht an dir.
Ja, nein. Ich war keine schlechte Katzenmutter.
Nein.
Sie, ja. Aber sie ist glücklich.
Es ist so spannend, im Garten zu sitzen und eine Podcast-Folge aufzunehmen, weil überall so viele Ablenkungen sind.
Ich hab nicht gewusst, so genau, wie du das handhabst oder wie wir da machen sollen, ob wir voll im ruhigen Raum sitzen müssen oder ob
eigentlich
das Vogel.
Schon. Ich war im ersten Jahr vom Podcast drin, war ich so richtig pingelig, so, ah, oh, das echt? Halt ein bisschen, na, wir müssen einen anderen Raum suchen. Okay. Und jetzt sitze ich in einem Garten und Das ist egal. Du, was bedeutet dir eigentlich der Sport, wenn wir wieder da aufs Muay Thai oder aufs Thai-Boxen zurückkommen?
Also der Sport bedeutet mir wirklich viel. Ich betreibe ihn jeden Tag und habe eigentlich mein Leben danach ausgerichtet. Und ich stecke da mein ganzes Herzblut rein. Es gibt eigentlich keinen Tag, wo ich nicht Muay Thai mache oder daran denke oder keine Ahnung. Es ist einfach eine Lebenseinstellung für mich und ja, ich bin mit Herz und Seele dabei.
Hast du dann auch einen Baum im Garten, so wie diese Thailänder, die dann so ein Bambus-Dings draufhauen,
wo vorbeigehst? Nein, das habe ich nicht. Kiki machst. Aber ich habe unten einen kleinen Boxraum eingerichtet, da habe ich einen Sandsack, also wie Corona war, habe ich mir da quasi ein komplettes Fitnesscenter eingerichtet, weil Panik. Ja. Und ja, also kannst du dir eh vielleicht nochmal kurz zeigen?
Ja,
also
auf jeden Fall. Ja. Das schauen wir uns dann an.
Und einen kompletten Raum eigentlich, da kannst du ziemlich viel machen.
Voll cool.
Kannst du austoben, ja.
Wie viel hat das circa gekostet?
Puh, ich weiß nicht. Also, nein, das habe ich gar nicht. Also jetzt ist immer was dazugekommen. Ja. Und wenn ein Freund einmal gesagt hat, hey, ich brauche das Radl nicht mehr, den Home-Trainer, könntest es du brauchen? Die, ja, her damit. Und dann. Also so hat sich das dann irgendwie aufgebaut. Und bei Corona habe ich wirklich viel Sachen gekauft, weil es war dann auch blöd mit dem Fitnesscenter und keine Ahnung. Und dann warst du schon gut dabei, wenn du es da irgendwo selber trainieren hast können, ne? Und nicht abhängig warst.
Das ist lustig, nächste Woche kommt da Ian zu uns im Podcast und der hat sich ja Gym über die Corona-Zeit aufgebaut.
Ich glaube, damals auch, also ich hatte ein bisschen Panik, aber ich habe auch nicht gewusst, wo soll ich jetzt trainieren, wenn schlechtes Wetter ist, wenn es kalt ist und ich meine, so ein Boxsack, den habe ich eh schon immer gehabt, aber es sind dann noch ein Spinningbike dazugekommen und ein paar Gewichter und so, weil Gewichte habe ich früher immer im Fitnesscenter trainiert und da habe ich gleich... Ja. wo soll ich jetzt ein Gewicht trainieren und habe mir gleich komplett alles gekauft.
Und so eine Literflasche ist einfach zu blöd zum Einheben, das geht nicht, und zu wenig. Ja,
zu wenig, zu leicht und ja, nein.
Super cool. Du hast schon erwähnt, du bist 35. Ja. Du hast aber erst mit 27 mit dem Sport angefangen.
Ja, ich habe wohl relativ spät angefangen mit dem Thai-Boxen.
Durch einen Freund?
Genau, durch einen Freund. Der hat gesagt, hey, komm mal mit zum Training und das taugt dir sicher. Und aber vorher schon mit irgendwas auch gefällt, so ein bisschen eine Herausforderung, so ein bisschen ein Ziel, der Wettkampf und dann war ich gleich voll drinnen und bei mir ist es so, wenn ich mich wo reinhaue, dann richtig und ja, jetzt
gibt's nur noch das,
und ja.
Das heißt, du hast in Graz deine erste Trainingseinheit gehabt?
Genau, ja, in Graz meine erste Trainingseinheit gehabt und ja, also die erste Stunde war voll anstrengend. Das war ein Wahnsinn. Obwohl ich vorher viel gelaufen bin und so, fast jeden Tag bin ich gelaufen. Das war mir dann irgendwann auch zu langweilig. Ich wollte irgendeinen Wettkampfsport machen. Hab gedacht, aber ich bin relativ fit, aber nein. Also Thai-Boxen ist dann schon was anderes, eine ganz andere Bewegung und alles. Und es hat mir so gut gefallen und auch die Leute und alles, dass ich gleich voll dabei bleiben bin. Und habe dann relativ bald zum Kämpfen angefangen und nie mehr aufgehört. Also bis heute.
Das ist echt cool. Hast du dir aber trotzdem einmal so, weiß nicht, Jiu-Jitsu angeschaut oder Boxen, dass du sagst, okay.
Ja, ich habe ganz früher, wie ich jung war, habe ich ein bisschen Judo gemacht. Ja. Das hat mir auch voll gefallen. Aber dann sind wir umgezogen und dann hat sich das irgendwie verlaufen und dann habe ich... Also habe in Leibniz keinen anderen Verein mehr gefunden und ja, habe einfach, da hätten meine Eltern mein Kampfsportpotenzial sehen können, aber ja, da habe ich lange nichts mehr gemacht, also so kampfsportmäßig. Und dann habe ich eben mit dem Thai-Boxen angefangen. Boxen tust immer mal wieder rein oder wenn es passt. Ich habe einmal einen Boxkampf sogar gemacht. Da habe ich Probleme mit meinem Knie gehabt und dann habe ich in Leibniz, da war die Eva, die vorher hat da auch gekämpft.
War das aber erst vor kurzem?
Nein, das war schon, das muss auch schon ewig, also ewig
Ja.
in Leimnitz 5 Jahre oder so.
Ah,
Oder
okay.
keine Ahnung, ich weiß
Ja.
gar nicht mehr, wie lange das hier ist. Ja, da habe ich einen Boxkampf gemacht. Aber ich muss ehrlich sagen, mein Herz schlägt wirklich fast nur fürs Thai-Boxen, weil das ist, Boxen ist wieder wirklich ein anderer Sport, kann man sagen. Ich bin im Gym 23 dann einmal, habe ich mir gedacht, ja, schauen wir mal in die Boxstunde. Puh,
Das
also.
Kicken geht ab, oder? Das geht
Das
gar
Kicken
nicht.
fällt da komplett und sie bewegen sich ja ganz anders und ja, also andere Sportart eigentlich,
Ja.
ja. Also schon. Ich tue mir, hab mir auch wirklich schwer dann, also mit die Boxer und ja.
Ja, das verstehe ich aber.
Kicken, kicken. Alles
Ist
clinchen.
alles Clinchen, das bock ich gar nicht.
Ja, das Clinchen musst du auch mit mögen. Entweder du magst es oder du magst es nicht, ne?
Ich glaube, ich mag es eher nicht.
Nicht?
Nein. Immer die Frisur ist dann immer kaputt und irgendwo zwickt es dann und dann hast du wieder irgendwas im Gesicht und irgendjemand
Ja,
tut dann weh.
Haare, alles Mögliche. Haare im Mund, Schweiß
Ja.
überall, keine Ahnung. Ja, aber ich mag es clinchen, ich liebe clinchen.
Voll cool. Ja, du bist alles so richtige Thai-Boxerin.
Ja.
Ich mache es ja nur zum Spaß. Wie war das denn eigentlich so am Anfang? Ich denke mal, das muss so, so schwer sein, einfach die ersten Monate und Wochen und da reinzukommen ins Thai-Boxen und trotzdem dran zu bleiben.
Ja, weiß ich schon so lange her und. Aber ich meine, es ist sicher, es ist sowieso ein harter Sport, ne? Es ist voll anstrengend, aber mir hat dann irgendwie der Ehrgeiz gepackt und ich wollte dann immer besser werden und es hat mir einfach so gut gefallen und ich war voll ehrgeiziger,
Ja.
bin fast jeden Tag zum Training gegangen und musst natürlich auch, wenn es viel Zeit auf und so, dass du besser wirst und ja, du, irgendwann reicht dann auch nicht mehr nur das Thai-Boxen, du musst dann noch zusätzlich Sachen machen, wie Krafttraining und Ausdauertraining und solche Sachen. Ich liebe Ausdauertraining nicht.
Ja. Wer
Und
mag das schon?
laufen gehen und Radl fahren und so,
Ja.
ja. Aber ich muss sagen, ich habe immer dann ein bisschen einen Fortschritt gemerkt. Der Wettkampf hat mich voll taugt. Wenn du gewinnst, das ist einfach das beste Feeling überhaupt. Und wenn du einmal gewonnen hast, willst du wieder gewinnen
Ja.
und
Das ist
dann
eine Sucht.
jagst du so den Siegen hinterher. Ne? Und
Ja.
natürlich gibt es auch viele Niederlagen. Ich hab viel verloren, ich habe oft verloren. Auf Turnieren, das Niveau ist teilweise wirklich hoch auf den Turnieren, wo ich bin. Aber ja, das macht so ein Sieg halt alles wieder gut in dem Moment. Und ja.
Bereust du es irgendwie, dass du so spät erst die Liebe zum Thai-Boxen gefunden
Ja,
hast?
manchmal denke ich schon, man hätte früher angefangen und ja, denke ich schon öfters drüber nach. Aber ich denke mir, es hat so kommen sollen. Also ich kann mich jetzt wirklich aufs Thai-Boxen konzentrieren mit Haut und Haaren, weil wenn du so zum Beispiel jetzt, weiß nicht, 20 bist oder
Ja.
so, also ich merke das auch so beim Training, wenn ich mit so jungen Leuten trainiere, ja, dann bist du mal fort am
Ah,
Wochenende und dann musst du dahin und das
ja.
habe ich alles schon durch, das habe ich
Ja.
abgehakt, ich brauche nicht mehr fortgehen. Und ich kann mich wirklich so ja, ins Thai-Box-Training reinwerfen und mich auf das konzentrieren. Das ist
Und du hast da keine Prüfungen in Schule
genau,
oder
ich habe keine
irgendetwas
Prüfungen, ich habe
oder
keine
Uni.
Schule
Ja.
und arbeiten muss ich schon noch gehen,
Ja.
aber ja, also.
So
Die
andere.
Partys gehen mir auch nicht ab jetzt so, weil ich bin schon mit Leib und Seele ein Sportler, also nichts, nicht viel trinken, nichts
Ja.
rauchen oder fast nie trinken zu besonderen Anlässen und ja.
Das heißt, der gesunde Lebensstil war eigentlich eh immer schon da.
Naja, früher würde ich gar nicht so sagen, wie ich noch nicht Thai-boxt habe.
Ja.
Also da habe ich schon gewusst, wie man feiert und so. War
Das
lustig
braucht
und
man aber auch, weil sonst kommst du
na
irgendwann
eh,
drauf,
also.
einmal mit 50 oder so. Hey, ich hab was verpasst, wir feiern.
Na, verpasst habe ich nichts, verpasst habe ich nichts. Na, ja.
Ja.
Aber dann, also, wie ich wirklich also mit dem Sport angefangen habe und das immer ernster geworden ist, dann habe ich das natürlich auch ernst genommen. Und wir sind ja auch ein Sport, wo du ein bisschen aufs Gewicht schauen musst und so. Es gibt ja Gewichtsklassen und ja.
Bist du mir echt hart vor? Du kämpfst auf 60 Kilo.
Ja.
Ich habe jetzt, glaube ich, 63 Kilo, aber ihr kriegt jetzt 2, 3 Kilo nicht einmal, aber.
Ja, es ist sehr hart. Also 60 ist wirklich, ich habe im Training, also wenn ich nicht kämpfe am Wettkampftag, nicht an Wettkampftagen, habe ich eigentlich keine 60 Kilo. Eher so 65, 63, 64 und gehe dann halt für den Wettkampf, habe Diät, hatte
schwitzen.
Diät und dann noch schwitzen, ja. Am Wettkampftag,
Schönste.
Ja. Ja. Aber es gehört ein bisschen dazu zum Thai-Boxen, finde ich, das Schwitzen und das Diät halten und Gewicht machen, wie man so schön sagt. Und ja.
Das ist echt hart.
Ja. Ich habe in 57 Kilo auch schon gekämpft, aber das war schon fast zu wenig. Also das
ja, vor allem du bist da ziemlich groß.
Ja, das war nicht mehr Gewicht, ich habe mir zu schwer dann. Ich habe dann leider Kämpfe deswegen verloren, weil ich zu hart Gewicht gemacht habe.
Ja.
Und 60 ist eigentlich meine Klasse. Also ich komme auf 60 jetzt nicht super easy, leicht, aber ohne dass ich mir jetzt komplett ins Aus transportiere.
Ohnmächtig aus der Wanne ausholen müssen.
Ja, genau. Ja, 57 war zu wenig.
Ja.
Das war
Erfahrung.
War Erfahrung, hat man gelernt draus.
Ja.
Und ja.
EM Bronzemedaille, hast du schon zweimal gewonnen.
Ja.
Damit. Ist schon ziemlich cool, oder?
Ja, und jetzt vor einem Monat die WM Bronze.
Genau.
Ja, in Abu Dhabi. Das war auch ziemlich cool. Ja.
Wahnsinn, gratuliere dazu.
Danke, danke.
Echt, arg. Sind das so deine schönsten Erfolge bis jetzt?
Ja, also WM Bronze und auch EM Bronze zweimal sind. So bei so einem schweren Turnieren wie die IFMA-Turniere, so das ist schon viel wert und ja.
Da sind einfach die Besten dabei.
Ja, da sind wirklich, also wirklich gute Leute dabei und das ist eigentlich wirklich hart. Und ja, deswegen, wenn man da gewinnt, dann freut man sich natürlich.
Sind sehr oft so die gleichen Mädels?
Ja, also jetzt kennt man sie natürlich in der 60-Kilo-Klasse, weil also die wechseln ja auch nicht immer die Gewichtsklasse, genauso wenig wie ihr. Also wenn du 60 Kilo hast, dann hast du eigentlich immer 60 Kilo. Und wenn du öfters mitfährst auf die Meisterschaften, WM, EM, dann kennst du die Leute eigentlich schon. Und es kommt davor, dass du öfters gegen die gleichen kämpfst, aber es ist auf keinen Fall jetzt deswegen leichter. Es ist immer eine Herausforderung. Jeder entwickelt sich weiter. Du lernst es quasi nie aus beim Thai-Boxen und ja, es ist immer eine Herausforderung, es ist immer schwierig. Thai-Boxen ist auch, du gehst ein in den Ring, du weißt nicht, was passiert, ein Schlag und es kann aus sein. Also es ist immer unvorhersehbar eigentlich, was passiert.
Hast du schon mal das gehabt, dass die so richtig aus dem Nichts getroffen hat?
Im Thai-Boxen jetzt nicht. Einmal beim Kickboxen in Italien habe ich einmal eine Rechte gekriegt, wo ich gerade einen Frontkick machen wollte von einer Russin. Und da bin ich kurz, aber umgefallen, ja. Aber anzahlt worden und dann weiter.
Ja.
Und sonst war eigentlich nie was. Und aber ich habe auch schon. Also in Deutschland habe ich mal ein K.O. machen können und auch bei einer IFMA-Meisterschaft, ich glaube es war AWM, habe ich ziemlich, also in der ersten Runde, nach den ziemlich ersten Sekunden, habe ich mit einem Ellbogen katschlern können und das war dann auch gleich aus. Und das ist schon
so ein arges Gefühl wahrscheinlich.
Ja, voll arg, ja. Man freut sich und irgendwie, ja.
Über die Freude sprechen wir später noch, weil ich habe da nicht eine Frage dazu.
Okay.
Aber ich wollte unbedingt mit dir über Thailand reden, weil du bist schon sehr oft dort gewesen, trainierst dort. Unser Monatsthema ist dieses Monat auch Urlaub, einfach nur, weil es ist Urlaubssaison.
Ja.
Über was sollten wir sonst sprechen? Und in Thailand war so gut wie jeder. Wo fliegst du immer hin?
Also ich fliege gern im Winter nach Thailand.
Ja.
Weil da habe ich irgendwie mehr Zeit von der Arbeit her. Und ja, also ich war jetzt schon viel oft auf Koh Samui und auf Phuket und Bangkok. Ja, das sind so meine Destinationen.
Bist du auch jemand, der ins Tiger Muay Thai geht, wie so ganz, ganz viele andere?
Jetzt auf Phuket war, da habe ich im Phuket Fight Club trainiert ich wollte es mir dann anschauen, das Tiger Muay Thai. Und es ist, ja, also ich war dann, hat mir dann dort eine Stunde genommen und es ist, ja, sehr, sehr, sehr touristisch, also muss man schon sagen.
Das habe ich schon öfters gehört, ja.
Ja, und Es gibt sogar verschiedene Klassen, wo man sie selbst einteilt, so Anfänger, dann ein bisschen Fortgeschrittene und Kämpfer. Und ich weiß nicht, manche Leute können das irgendwie so schwer einschätzen, wo sie sich jetzt einteilen. Und wenn es dann bei den Fortgeschrittenen bist und du hast einen Partner, der nicht einmal die Rechte gerade schlagen kann, dann sagst du, hey, geh zu den Anfängern.
Ja. Sind das vorwiegend Männer?
Ja. Ja. Und es sind sind viel Deutsche dort, muss man sagen.
Echt?
Ja, ja. Also der Phuket Fight Club ist halt, glaube ich, jedes Gym. Also ich war ja nur im Phuket Fight Club und dann im Tiger Muay Thai für eine Stunde. Und im Phuket Fight Club sind viel Brasilianer.
Ja.
Und im Tiger Muay Thai sind komischerweise viel Deutsche. Und keine Ahnung. Also.
So wie Malle, überall Handtücher.
Ja. Ja, keine Ahnung.
Die Deutschen mit den Flipflops.
Ja. Aber ja, Phuket war schon cool.
Das denke ich mir, ja. Und du sagst ja, du lebst den Sport. Das heißt, du hast da die ganzen Rituale und alles, was dazugehört. Ein bisschen reingeschnuppert zumindest.
Ja, ja.
Und ich habe auch Fotos gesehen mit diesen coolen Ringen, die man so hat bei der Stirn und überall. Also ich kann das schwer beschreiben, was das ist.
Ja, Mongkol und so. Also den hast du ja vor dem Kampf, machst du dann noch den traditionellen Tanz.
Waikru.
Genau, in Waikru. Und ja.
Ja.
Das und gehört natürlich.
Die Bänder sind einfach auch dazu.
Ja, die Bänder, die ist da die in den Oberarm bindest, ja, die gehören auch dazu und die lässt sogar oben beim Kämpfen. Mhm. Also die tust nicht runter.
Und das stört da gar nicht.
Nein, das stört überhaupt nicht. Also.
Und das ist einfach nur schöne Tradition.
Ja, das ist traditionell und das gehört zum Thai-Boxen eigentlich dazu. Ja.
Man sieht es immer, ich sehe es auch 100.000 Mal.
Ja, man hat dann, also ich habe meine eigenen oder der Gym hat seine eigenen, die er dann den Kämpfer weitergibt.
Das haben dann einfach andere Farben, oder?
Ja, also es können ganz unterschiedliche Farben sein, wie es dir gefällt ja. oder deine Nationalfarben oder ja.
Cool.
Also wie es das magst, ja.
Ist es einfach so ein Ring oder was mit Bändern?
Ich kann meinen Onkel erzählen.
Das muss ich mir dann anschauen.
Ja, was? Dann sage ich dir dann
das schaut immer so lustig aus bei der Stirn, der eine, der steht dann recht weit zurück und so.
Ja, man kann dann auch also verschiedene Anhänger aus Thailand und Talismane reinflechten, raufhängen und so, dass es irgendwie so einen persönlichen Dacha hat und ja. Kann man dann sagen.
Der Cutman, Roland Eicher, der wird wahrscheinlich so viel Klee reinmachen.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Cool. Ja. Und du hast dir die ausgesucht von dort, wo du trainiert hast.
Ja, genau. Also den kriegst du normal von deinem Trainer geschenkt und ja, also.
Aha. Ja. Weil der Baikou ist ja auch eigentlich so eine Danksagung sozusagen oder Wertschätzung an den Trainer auch.
Ja, genau, und du machst, also du bedankst dich damit auch, also beim Trainer, beim Gym, bei den Leuten, die eben da sind und dir zuschauen und ja. Und
ist eigentlich schön.
Aber Wertschätzung und Respekt sagen und ja, es ist alles so in Arm vereint und das macht das Thai-Boxen irgendwie aus, das Traditionelle und ja, Respekt an den Trainer und ja.
Ist das denn etwas, das du da in Österreich auch machst, mhm. vor die Kämpfe?
Ja, also ja. Also
machst du es vor jedem?
Ja, also es ist ja bei den Meisterschaften immer so, eigentlich, das fällt eigentlich nie. Mhm. Das ist halt ganz anders bei den Kickbox-Kämpfen, da machst du es halt gar nicht und ich habe dann einmal, ich bin Thai-Boxen halt voll gewohnt und dann habe ich einmal einen K1-Kampf wieder gemacht, gell? Ja. Und stelle mir halt so einen Ring und da war Crew, da gehst du jetzt erst einmal im Ring herum, dann setzt du auf den Boden, machst den Tanz und so und das dauert halt ein bisschen, du wärmst dich, glaube ich, auch auf, du nimmst dir ein bisschen die Spannung selber und die Nervosität und ich bin dann drinnen gestanden bei einem K1-Kampf und die Glocke hat geläutet und ich war, oh, was?
Ich bin noch gar nicht fertig.
Ja, ich bin noch gar nicht da. Ich habe nur, weißt du, da hat es keinen Wekru gegeben und so und da bist du dann voll, schon die erste gekriegt und weißt du, das wirklich ist dann, wenn es gewohnt ist, dass du so also langsamer reinkommst, weil du so hingeführt wirst, die Nervosität wird dir ein bisschen genommen und so. Schon anders da.
Ja, ist komisch, wenn es dann auf einmal nicht da ist.
Genau, ja.
So wie die Rituale, also an Rafael Nadal, wenn der die Flasche nicht so hinstellen darf, wie sie gerade.
Ja. Dann ist er draußen wahrscheinlich.
Ja, ja. Ich glaube, der kann er da nicht spielen. Wen hast du denn immer in deiner Ecke?
Ja, also ich kämpfe ja, mein Heimgym ist das KSF Leoben und ich habe da meine zwei Haupttrainer, in Günter Planck und in Helmut Fischer, und die sind im Optimalfall halt auch in meiner Ecke.
Ja.
Ja. Und also ich bin im Nationalteam viel unterwegs, aber ja, also der Helmut ist eigentlich eh oft dabei, immer dabei und ja, das.
In Alabama jetzt dann auch bei den World Games?
Ja, genau. Also sind ja. Der Günter Planck ist ja dann auch noch bei den Referees ist er der Chef und er coacht dann nicht im Ring, aber er ist auch vor Ort und ja, ist auch wichtig. Also.
Mhm.
Aber der Helmut ist einmal in meiner Ecke und das ist
beruhigt dann schon.
Ja, beruhigt dann, ist angenehm, der Trainer, ein Trainer, der die kennt, ne, und den du kennst, und wir sind schon irgendwie ein eingespültes Team, und das ist dann natürlich viel besser, als wenn du da jetzt irgendwen hingestellt kriegst. Ja. Also da, ja.
Die Ecke ist wichtig.
Die Ecke ist wichtig, ja, auf jeden Fall. Also, was die Ecke sagt dann in der Ringpause, das kann dir viel helfen und beruhigen oder aufpushen oder was halt gerade brauchst. Also sehr bei jedem Kampf ein bisschen anders.
Hörst du während der Runde dann eigentlich, wenn jetzt jemand von draußen reinschreit, hörst du das wirklich alles?
Nein, das ist also ich muss immer sagen, wenn mich dann wer fragt nach dem Kampf, ja, hast du mich gehört, wenn mir der Trainer fragt, dann weiß ich das oft gar nicht mehr nachher, und wahrscheinlich, also wenn es gerade passiert, dann her ist schon, aber beim Thai-Boxen ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, weil erstens haben wir die Musik, also die Thai-Musik, die ist natürlich auch laut, und dann, wenn du in so einer Halle bist, in so einer großen, wo viel Publikum und oft mehrere Ringe, und das ist der Wahnsinn, also das ist oft so laut und du hörst einen Trainer dann manchmal gar nicht, ne?
Ja.
Aber ich glaube schon, also dass du den auch oft hörst und das, ja, also man ist schon darauf geschult, dass man auf den Trainer hört und irgendwie, aber es ist nicht so einfach.
Hast du eigentlich einmal vor, irgendwann später, keine Ahnung, das als Trainerjob dann auch mal zu machen? Dass du sagst, so wie dein Trainer jetzt in der Ecke, dass du sagst, okay, ich würde voll gerne mal irgendwann einmal selber in der Ecke stehen?
Nein, also jetzt habe ich den Wunsch irgendwie nicht. Weil ich weiß nicht, viele machen das so beides gleichzeitig, dass sie Athlet sind und Trainer, sei es im Gym, dass sie die Jugend einmal coachen oder so oder
die Gruppe
oder mithelfen, die
Gruppe,
genau, oder die bei der Gruppe mithelfen, wenn viele Leute sind oder so, keine Ahnung. Aber ich muss sagen, nein, mir gefällt's. Also ich will Athlet sein, ich will mich nur auf das konzentrieren. Mir reizt es jetzt nicht so, das Trainer-Dasein. Keine Ahnung, vielleicht ändert sich das noch irgendwann, aber eigentlich jetzt, muss ich sagen, nein.
Das hört man so oft, ja, irgendwann möchte ich da mein eigenes Gym aufmachen.
Nein, also ich möchte mich jetzt nur aufs Kämpfen und auf Athlet, Athletsein konzentrieren. Und also ich finde es dann auch manchmal, also ich arbeite ja auch und ich finde es auch manchmal, wenn ich jetzt ein eigenes Gym hätte und dann auch noch Trainer wäre und die Leute trainieren müsste, das wäre mir dann vielleicht, also es nimmt auch so schon so viel Zeit in Anspruch für mich selber, dass ich trainieren muss und das dann, also dann machst du ja wirklich 24 Stunden nichts anderes und ich weiß nicht, ob mir das so gefallen wird.
Das wäre dann vielleicht einmal
ja,
nichts mehr Besonderes.
Genau, ja, und wenn es dann dein Beruf ist, dann auch, du machst, und jetzt mache ich halt Thai-Boxen, weil das ist mir wirklich, also es ist ihr Ausgleich, meine Leidenschaft und sonst.
Das wäre dann auch schade, wenn du dann hast, oh, schon wieder auf
ja, schon wieder, schon wieder in irgendwelche Leitcoaches
und trainieren. Fahren.
Nein, also der Wahl interessiert es mich wirklich nicht so, aber es kann sich natürlich alles ändern.
Ja, und es ist ja ziemlich wurscht, weil du hast einen super coolen Job nebenbei noch.
Ja.
Du bist Archäologin.
Ja, genau, ich bin Archäologin.
Du bist die einzige und erste Kampfsportlerin, die ich kenne, die nebenbei noch Archäologin ist. Oder eigentlich hauptsächlich.
Ja, deswegen habe ich mir irgendwie den Kampfnamen Gold Hunter zugelegt, weil, also ich suche ja nach Gold. Das wäre das Beste. Optimalfall findet man Gold. Und will auch immer die goldene Medaille haben im Sport. Also.
Sehr passend.
Ja.
Doppelt.
Ja. Und ja.
Hast schon sehr oft Gold gefunden?
Nein, ich muss sagen, leider noch nicht. Also ich habe einmal sind wirklich sehr selten Goldmünze gefunden.
Ja.
Und auch ein bisschen an Goldschmuck, also so Ohrringe und Nasenringe und so. Schon ist, coole Sachen. Aber
ist der Nasenring, den du gerade in der Nase hast?
Nein. Aber er schaut wirklich ähnlich, hat wirklich ähnlich ausgeschaut. Also sie haben gesagt, das ist ein Ohrring. Ich habe gesagt, nein, das ist ein Nasenring. Das ist ganz klar. Weil er wirklich gleich ausgeschaut wie mein Nasenring. Und ja, aber
solche Sachen findet
man findet es auch nicht so oft. Und ja.
Wenn du sowas findest, musst du das dann jemandem geben, übergereichen oder kannst du sagen, ich nehme es mit und verscherbe es?
Ja, nein, das gibt man natürlich ab und kommt ins bestenfalls kommt ins Museum. Ne? Kannst du ja. Es dann sagen, ja, das habe ich gefunden im Museum. Ja,
hast du schon mal gehabt? Hast du ihn
nein, also man grabt ja aus, man findet Sachen und bis es dann im Endeffekt publiziert wird und ins Museum gelangt, das dauert natürlich auch ein paar Jahre. Und
das ich wird
bis
untersucht.
Jetzt, ja, das wird untersucht.
Und hat man fotografiert.
Und dann fotografiert und dokumentiert und bis es dann im Museum landet. Aber ja, vielleicht kann ich mal ein paar Sachen anschauen dann im Museum, was ich gefunden habe.
Das ist voll cool, wirklich. Ja. Ich habe damals in der Volksschule Geschichtsunterricht gehabt und wir haben unsere Traumberufe vorbereiten oder ja, in Referate darstellen müssen. Und ich habe damals Archäologin vorgestellt.
Ehrlich?
Ja.
Cool.
Das fand ich extrem cool. Wie bist du dazu gekommen? Hast du das auch schon in der Kindheit gehabt, dass du gesagt hast, boah, eigentlich wäre das echt ein cooler Job?
Nein, ich weiß gar nicht. Ich habe also nach der Matura habe ich gar nicht so richtig gewusst, dass ich studieren soll, weil da bist du auf einmal mit der Schule fertig und dann, ja, was mache ich jetzt? und auch wieder durch eine Freundin, die das studiert hat. Also ich habe zuerst was anderes studiert, nämlich BWL. Der Papa hat gesagt, studiere BWL und die ich zwei Wochen habe ich es geschafft, BWL zu studieren. Ja. Und dann habe ich es wieder ad acta gelegt und ja, dann bin ich fast ein Jahr arbeiten gegangen, weil ich wirklich nicht gewusst habe, was ich machen soll. Und dann hat, das war vielleicht eine witzige Geschichte, meine Mama hat mein Sternzeichen, sie ist ein bisschen so esoterisch,
cool.
ausgelesen und dann hat sie gesagt, ja, Archäologin wird gut für die passen. Und ich, kann man sich mal anschauen, ne? Also gibt es ja in Graz zum Studieren. Und ja, ich habe dann mir eine Vorlesung angeschaut und hat mir wirklich taugt und ja. Bin dann dabei geblieben, hab's fertig gemacht.
Mamas wissen es immer.
Ja. Mamas sollte man den Mamas zuhören, ja. Ah, ja. Die haben recht, Mama.
Wann hast du Geburtstag?
Am 8.8.
Am 8.8. Okay, cooles Datum. Ja. Da merke ich mir jetzt wahrscheinlich auch noch.
Ja, bin Löwe, ja.
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 Was war denn das Coolste, was du jemals ausgegraben hast?
Also, ich war ja. Ja, also habe jahrelang in St. Pölten gearbeitet und da haben wir am mittelalterlichen Friedhof ausgraben. Und das war natürlich schon cool. Wir haben da insgesamt, also das war, eigentlich wollten sie da zuerst eine Tiefgarage machen am Domplatz und das hat sie dann als riesiger Friedhof rausgestellt und die Grabung ist dann insgesamt 10 Jahre hat die dauert und wir haben 22.000 Skelette ausgraben.
Boah, und du warst da jahrelang dabei?
Ja, also ich war seit 2014 bin ich dazugekommen und war dann bis zum Schluss, also ja fast 6 Jahre.
Bist du
da? Habe ich dort Skelette ausgraben. Ja. Verschiedene kleine, große, echte Skelette.
Wie ist es, wenn man da sowas ausgrabt?
Ja, also ich war es dann also eh schon gewohnt, die Kinder sind oft vorbeikommen und wir waren da mitten in der Stadt eigentlich. Und dann haben sie mal geschaut und haben gesagt, sind das echte Skelette? Und wir, ja, das sind echte Skelette. Ja. Ne? Und ja, es war schon irgendwie spektakulär. Also wenn da echt mitten in der Stadt, teilweise sind da wirklich ganz viele Skelette offen gelegen, die wir gerade dokumentiert haben, fotografiert haben. Wir haben die schön ausgeputzt und teilweise wirklich kreuz und quer übereinander dann Massengräber, wo es die Leute, also da war irgendwann Krankheit gerade, hat gewütet oder die Pest, ja, und die haben es dann alle zusammen in eine Grube reingekaut. Also Grabsteine hat es da damals noch nicht gegeben, die haben wir einfach in Tücher eingewickelt und dann einfach bestattet und
lernt man da dann ein bisschen, so ganz ein bisschen vielleicht auch die Person, die da vielleicht einmal gestorben ist, ein bisschen kennen, dass du sagst, okay, schaut aus, als ob der hat einen Rippenbruch und da kann
ja,
es
ja,
sein,
ja,
dass der
wir haben ziemlich,
ermordet
also,
worden ist.
wir haben dann extra Anthropologen aus Wien gehabt, weil wir sind ja da auch keine Spezialisten, was jetzt Menschenknochen angeht und so. Also da haben wir extra Anthropologen gehabt und du kannst wirklich ziemlich viel aus so Knochen rauslesen. Also
Ja.
es ist ein Wahnsinn, ob der gut ernährt war, ob der schlecht ernährt war, was der für eine tägliche Tätigkeit gemacht hat, Arbeit gemacht hat. Also
Das
wenn
ich
der,
mir an.
ja, wirklich,
Wahnsinn.
wenn es jetzt zum Beispiel, wurscht jetzt, ein voll religiöser Mensch war und der Tag für Tag kniet ist, das hast du gesehen bei den Knien. Oder wenn der jahrelang mit der rechten Hand irgendwie schwer gearbeitet hat,
Ja.
dann hast du gesehen, dass der Knochen war, ist dann dicker gewesen als
Aha.
auf der linken und so.
Ja.
Und
Boah.
Auch so Krankheiten, so Syphilis oder so, damals hat es ja noch nicht keine Medikamente
Ja.
dagegen gegeben. Und das hat man voll am Knochen, also im Endstadium,
Echt?
hat man das wirklich, das waren so richtig wulstig, die Knochen dann. Also das ist sofort gewusst, der hat Syphilis gehabt, der hat Syphilis gehabt.
Boah.
Ja, das ist wirklich arg. Und der Anthropologe aus Wien hat immer gesagt, ja, wenn ihr mal das Zeitliche gesegnet habt, dann will er mein Skelett haben, weil ihr war sicher so.
Als
die, ja, nein, nicht hin, aber auch so Spuren halt von Diveboxen am Schienbein und so.
Glaubst du, dass man es wirklich so sieht, welche Sportart das sein könnte?
Ja, also er hat gemeint, es wäre interessant, wenn er mal ein Skelett haben könnte. Und ihr sicher. Kannst du es dann haben? Ja, und das, also man sieht wirklich viel bei den Skeletten. Das ist voll arg, also bei den Knochen allgemein. Wahnsinn. Aber wir haben Schädel mit Wunden, also Hieb-Wunden und so, wo er wahrscheinlich irgendeine Axt draufgekriegt hat. Also wirklich. Und einmal, das war arg, eine schwangere Frau, wo es so ganz, ganz feine, also Knochen vom Kind, also es muss schon ziemlich ausgebildet gewesen sein. Und du hast wirklich also im Bauch, also im Bauchbereich, den
Fötus
Embryo,
Embryo, ja, keine Ahnung.
Gefunden, also dokumentieren können. Ja, es ist, wenn teilweise wirklich arge Sachen oder ein Skelett, wo die Hand gefällt hat, also die aber, hast du gesehen, dass
warst du ein Dieb?
Wahrscheinlich, ja, also.
Oder Pech gehabt beim.
Ja, kann man nicht mehr sagen, aber könnte beides gewesen sein, ja. Also schon wirklich interessante Sachen.
Ja.
Also bei 22.000 Skelette sind das schon ein paar coole Sachen rausgekommen. Ja.
Bist du dann auch jemand, der vielleicht manchmal, ich weiß nicht, ich bin so jemand, ich sprich gerne mit Dingen. Bist du jemand, der dann zum Beispiel mit dieser Person, die du gerade ausbuddelst, sprichst?
Nein, gar nicht. Nein, stimmt, das habe ich noch nicht gemacht. Ne?
Ja.
Nein, ich spreche ja nicht so gern mit Dingen irgendwie. Ein bisschen mit mir selber vielleicht manchmal.
Vielleicht magst du deswegen Archäologie, weil es ruhig ist.
Ja.
Und keiner nervt, so gesehen.
Ja. Ja, stimmt. Also ich will nicht sagen, dass ich ein asozialer Mensch bin, aber ich mag schon manchmal mal Ruhe haben und ja, stimmt, vielleicht
ist
deswegen ein bisschen.
Spannend, was
naja.
Man alles herausfindet. Du Handjob.
Naja. Ja.
Ist Archäologie eigentlich etwas, das so ein Beruf ist, wo viel Menschen gesucht werden, weil so wenig das machen wollen, oder?
Also wie ich in St. Pölten war, da hat mein Chef schon immer Leute gesucht eigentlich, aber es ist halt auch ein Job, wo du wirklich sehr flexibel sein musst eigentlich, so einmal bis dort, einmal bis da. Jetzt bin ich halt oft in Niederösterreich gewesen, jetzt war ich ewig im Burgenland, jetzt bin ich in Fürstenfeld und musst wirklich sehr flexibel sein mit deinem Arbeitsplatz und mit den Arbeitszeiten und ob das dann für jeden das Richtige ist, ist fraglich und ja, so viel Leid gibt es dann gar nicht. Also viele wollen dann einen fixen Job auf der Uni und nicht im Container im Heißen sitzen oder draußen am Feld arbeiten. Also man sucht schon eigentlich immer Leid, ja, aber auch nicht so leicht zum Finden.
Ja.
Ja.
Aber dir macht es Spaß, Gott sei Dank.
Ja, mir macht es voll Spaß eigentlich, ja.
Hast du dann auch so eine Epoche, was dich extrem interessiert? Also ich finde Antike super spannend und alles, was damit zu tun hat.
Ja, eigentlich habe ich mich dann so ein bisschen auf die Römer spezialisiert.
Ja.
Provinzialrömische Archäologie und also Österreich und so. Ich war eigentlich noch nie woanders ausgraben und arbeiten als in Österreich. Ich war lang in St. Pölten, dann eben im Burgenland, also in meiner Studienzeit in der Steiermark. Aber in Steiermark so ist ein bisschen schwierig, also Niederösterreich, Wien und Burgenland ist eigentlich viel leichter was zum Finden. Das sind irgendwie
da waren sie mehr.
Weiter, ja, und da muss er, also in Niederösterreich, St. Pölten, ist es wirklich so, dass wenn es da jetzt irgendwo runtergraben, dass da wirklich schon ein Archäologe dabei sein muss. So weit sind wir in der Steiermark noch nicht. Also.
Was heißt das dann in der Steiermark? Wie wird da gebuddelt? Ja. Einfach mit dem Bagger drüber und schauen wir, ja, was
also,
rauskommt?
Nein, also es gibt viele Baustellen, da ist kein Archäologe anwesend und da wird wahrscheinlich viel verloren eigentlich. Ja. Und in St. Pölten ist es, wenn es da in der Stadt, also da wissen sie, dass die, also das Elium-Tetium drunter war, da
was ist muss, das?
Das ist die so römische Stadt.
Ja.
Ja, und
Elium-Tetium?
Ja.
Klingt urcool.
Ja. Und da ist jetzt eigentlich direkt St. Pölten ist draufgebaut worden, ja, auf die damalige römische Stadt. Und ja, wenn man da runtergrabt, dann findet man gleich einmal irgendeine Mauer oder von einem Haus oder dergleichen. Und da schaut dann meistens schon Archäologe dazu und dann Baustopp nicht, aber so parallel wird dann schon viel gemacht. Also wenn, bevor die Baufirma da alles dann zerstört, sage ich mal.
Ja.
Und jetzt bin ich in Fürstenfeld und da wird ja die S7 auch. Mhm. Und ja, bevor die da mit die Baufirmen drüber fahren und so, retten wir alles, was zu retten ist.
Hoffentlich.
Ja.
Ich finde das immer so schrecklich. Ich weiß nicht mehr genau, wo das war. War das, glaube ich, bei der IS, die haben ja total viel archäologische, schöne Sachen einfach in die Luft gesprengt, kaputt gemacht.
Ja, zerstört eigentlich.
Das ist ein Drama.
Ist dann halt für immer verloren.
Ja, ja. Oder ich glaube, in Brasilien war da nicht ein Museum, das leider abgebrannt ist.
Ja, das weiß ich jetzt gar nicht.
Tausende wichtige Stücke irgendwie verloren gegangen sind.
Naja, das ist dann halt wirklich für immer verloren. Ja. Ne? Das ist auch traurig.
Ja. Zurück zu der Freude, wo ich gesagt habe, wir werden es später nochmal ansprechen. Ich wollte unbedingt wissen, was dir mehr Spaß macht. Ist es jetzt wirklich im Ring drinnen zu stehen und einen Sieg zu feiern oder ist es Goldmünze zu finden?
Naja, schon im Ring zu stehen und zu gewinnen, zu siegen. Das ist, glaube ich, also das beste Gefühl überhaupt. Ob es jetzt für jeden so ist, weiß ich nicht. Für mich ist es das. Und ja, also ich jag eigentlich von einem Sieg zum anderen. Und ja, wie gesagt, ich habe viel Niederlagen schon erlebt. Das ist oft bitter. Ich habe es bis heute nicht verstanden. Manche Niederlagen machen mich voll fertig, andere nehme ich leichter hin. An was jetzt oft liegt, dass ich mich so oft reinsteige in eine Niederlage und dass es wirklich wehtut, weiß ich gar nicht. Ich glaube, es ist auch, ob du jetzt mit dir selbst zufrieden bist, ob du gut gekämpft hast, was du erwartet hast. Aber im Endeffekt erwarte ich eigentlich immer den Sieg. Ja.
Ja. Das ist immer schwer. Wie gehst du mit einem Misserfolg um? Das ist eine schwierige Frage und das ist jedes Mal anders wahrscheinlich.
Ja, jedes Mal anders. Und wenn du alles gegeben hast und in dem Kampf eben, und du kannst eigentlich mit deiner Leistung zufrieden sein, dann ist, glaube ich, eine Niederlage auch noch leichter zu verkraften. Und der Boxsport ist sowieso manchmal nicht, weißt du, es gibt manchmal auch unfaire oder, wie soll ich sagen, das gehört halt zum Boxsport dazu ein bisschen. Du weißt, was ich rede, ne? Manchmal ist es nicht so gerecht oder der Heimvorteil hat eine große Rolle gespielt oft. Das ist daheim immer leichter zu gewinnen als im Ausland, sage ich mal. Ne? Mhm. Sei es jetzt, weil du die Energy von daheim mitkriegst oder die Punkterichter das so entscheiden.
Da gibt es Studien drüber.
Echt?
Da haben sie geschaut, okay, Athleten, die halt daheim kämpfen, wirklich einen Vorteil haben. Mhm. Und das Gleiche ist auch mit Trikotfarben.
Ja, warte, ich habe das auch schon. Was sagt der? Also, ich glaube schon, dass der Heimvorteil besondere Energie und Macht hat. Jetzt gar nicht so gesehen, dass es oft unfair sein muss und die extra so runterpunkten, sondern auch wegen der Energy, die du da kriegst durch das Publikum und so. durch die, weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Du bist dann einfach, das macht die wirklich stärker auf.
Du darfst nicht der Verlierende haben, das ist so irgendwie
so. Ja, das
so,
geht einfach
nicht. Nicht verlieren.
Wirklich, also ich muss auch sagen, ich habe ja schon, nicht so oft, aber ich habe schon ein paar Mal in Graz gekämpft und dort habe ich meine besten Kämpfe gemacht, wirklich, weil, ich weiß nicht, also der Heimvorteil, ja, also ja. Du bist dann auch selber, du nimmst die Energie auf und es gibt ja viel, wenn so viele Leute von dir zuschauen und das darf man nicht unterschätzen, also das ist schon auch was, ja.
Schaust du ab und zu MMA oder UFC?
Ja, also ich schaue oft öfters One und so und ja, und UFC, ja.
Weil, ich weiß nicht, ob du es vielleicht mitgekriegt hast, aber Max Holloway hat ja jetzt zum dritten Mal gegen Volkanovski gekämpft.
Ja.
Und Volkanovski hat halt noch nie in die drei Kämpfe daheim gekämpft, hat aber alle drei gewonnen. Und ich glaube, er ist so einfach die Ausnahme, was das betrifft. Aber ja. Er ist halt da sehr, sehr stark, muss man dazu sagen.
Ja. Nein, ich glaube. Und das mit den Trikotfarben, also ich habe mal gehört, dass Rot die bessere Farbe ist.
Ja, genau, genau.
Ja, ja, ja. Ich sage mich immer voll ein, wenn ich rot bin. Ja, ja, rot.
Habe ich schon gewonnen.
Ja, weil irgendwie das aggressiver wirken soll oder dass irgendwie... Ja. Ja, ich freue mich immer voll, wenn ich rot habe.
Ja.
Wenn ich es mir aussuchen kann, rot.
Ja. Ist lustig, weil das ist auch etwas, ich weiß gar nicht, ob es einfach nur psychologisch ist oder ob es wirklich ein bisschen trotzdem hilft. Ich habe mir das auch nochmal eingebildet und es hat wirklich gewirkt. Wenn du in Prüfungen reingehst und du sagst, das wird fix auf Vierer, ich habe alles so gelernt, dass das fix auf Vierer wird, dann wird es auf Vierer, dann kann es gar kein Fünfer werden. Und das Sorge ist, ich habe das wirklich dann echt so gemacht, mit sogar ein bisschen weniger Lernen und das ist ein Vierer geworden, so eine Hälfte schon. Du brauchst diese Einstellung, dass du einfach schon positiv bist, also dass das Glas halb voll ist.
Naja,
sonst
auf jeden Fall. Also das Mentale spielt da viel mit beim Kämpfen, beim Thai-Boxen allgemein, also wie du mental eingestellt bist. Das spielt im Kampfsport allgemein sicher eine große Rolle und ist wichtig. Also das darf man nicht unterschätzen, die Kopfgeschichte.
Und vor allem kann man im Kampfsport ja immer nur in der letzten Sekunde nur einen Todesschlag aushauen.
Eben, ja. So, das kommt dann noch dazu, ja.
Muay Thai und Archäologie, die haben sehr viel gemeinsam, so gesehen, weil man kriegt überall blaue Flecken, oder?
Ja.
Und das ist anstrengend.
Beim Thai-Boxen sowieso, ne? Und
ja.
Bei Archäologie, also... Darfst du dir das jetzt auch nicht so vorstellen, dass ich da nur mit kleinen Pinseln und so,
Nein,
wir fahren da mit der Scheibtruhe und mit der Schaufel und den ganzen Tag fahren wir dann Abhubhügel rauf und wieder runter, ist ein bisschen hat ein bisschen was von Crossfit und dann schleppen wir da die Kübel und der ist eigentlich ein super Training.
Hast du dann am Anfang von deinem Job jedes Mal Muskelkater kriegt von der Arbeit?
Wenn ich von der Winterpause wieder gestartet habe, frisch und erholt ins Frühjahr, ne, weil wir machen im Winter ja immer Pause, weil es zu kalt ist, der Boden ist gefroren und ja, dann merkst du es schon mal die ersten 2-3 Wochen, dass jetzt wieder anfängt mit dem Arbeiten und so. Ja, die war dann auch, also ich arbeite dann auch immer bis 5 sowas und 8 Stunden, 10 Stunden am Tag und das merkst du dann schon, dann musst du nur zum Training an und dann denkst du, Alter, ja, aber es ist, ja, wie gesagt, es ist nicht immer leicht, es ist nicht immer einfach, man muss viel dafür geben, oft auch verzichten, aber für einen Sieg und für das ist dann alles wert.
Bist du dann eigentlich bei den Ausgrabungen und so sehr viel von Männern umgeben, so wie im Muay Thai? Oder ist das auch eher schon ein bisschen ausgeglichener?
Naja, es ist eigentlich unterschiedlich. Also es gibt dafür Archäologinnen, sage ich jetzt einmal. Und ja, es ist ziemlich ausgeglichen, würde ich jetzt einmal sagen. Aber auch viele Mädels. Im Studium waren es eigentlich viele Mädels, die das auch studiert haben.
Ja, im Studium kann ich es mir gut vorstellen. Dann immer so,
jetzt bei der Arbeit muss ich sagen, dass wir mehr Männer haben.
Mhm.
Vor allem bei der schweren Arbeit. Also ich mache jetzt ja auch die Dokumentation und Fotos und Vermessung und so. Und dann gibt es welche, die haben teilweise ja nicht studiert jetzt, die hauptsächlich halt graben und so,
okay,
und so schwere Arbeit machen. Und ich finde, es ist sehr witzig, ich bin jetzt die einzige Österreicherin gerade, die arbeitet mit hauptsächlich Polen und Slowaken
wirklich?
Zusammen. Ja, und ja, ist auch witzig. Und in Wien wohne ich mit meiner Arbeitskollegin, der Misha, das ist auch Slowakin. Und ja.
Ah, ihr habt dann so richtige Wohnungen einfach dort, die naja, von alle bezahlt werden, oder?
Nein, also wir das haben wir einen Server, also ja. Weil jeden Tag nach von Graz hin und her fahren nach Wien, das ja. Funktioniert nicht. Und ja, ich habe mich dann einfach zusammen mit meiner Arbeitskollegin eine Wohnung genommen.
Voll cool. Und du hast schon mal angesprochen, ihr habt auch immer eine Winterpause, weil irgendwann im Winter ist der Boden gefroren.
Genau, ja, irgendwann wird es zu kalt. Also wir arbeiten eh ziemlich lang rein, also bis Dezember immer. Meistens bis oft bis Weihnachten.
Ja.
Und dann ist aber Schluss und dann habe ich meistens so bis März fast Pause, also Jänner, Februar, März 3 Monate.
Boah.
Und da fliege ich dann nach Thailand.
Ja,
ja meistens, ja.
Oder du
machst
einen LKW-Führerschein.
Genau, oder jetzt habe ich einen LKW-Führerschein gemacht, weil ich bin eine selbstständige Archäologin und ja, also mir fällt dann schon ein bisschen das Geld, muss ich sagen, in die Wintermonate, es ja. Sind 3 Monate, ne, und habe gedacht, ja, LKW wird zu mir passen, taugt mir und wir haben ja, also mein Papa, der jetzt dann meinem Bruder gegeben hat, haben wir eine Firma, Scheucherfleisch. Und ja, da fahre ich jetzt mit dem Kühl-LKW herum.
Cool.
Also nur Inland einmal und, ja. Und Wien, Graz und so. Und ja.
Weil es eh am Weg liegt.
Genau. Kann im Winter ein Wien trainieren, dann LKW fahre ich vor. Nein, keine Ahnung.
Und du bist jetzt eine Trucker-Girl.
Genau,
Trucker-Girl.
Für 3 Monate im Jahr, ja.
Nur ohne Bierbauch.
Nur ohne Bierbauch, ja.
Cool. Kriegst du Rückenschmerzen von vielen Fahren?
Nein, eigentlich nicht.
Eher also, von der Arbeit wahrscheinlich, oder?
Ja, also Knieweh, Rückenschmerzen vom Archäologie-Dasein, aber vom LKW-Fahren.
Nicht wirklich.
Nein, ich mache dann auch nicht so die urlangen Strecken. Also.
Ja.
Ja.
Nina, wir sind schon fast am Ende.
Ja.
Ich wollte eigentlich nur noch fragen, wo du deinen Lieblingsurlaub verbringst, damit wir unseren Schwerpunktmonat noch reinbringen.
Ja, in Thailand.
In Thailand, gell, das war klar.
In Thailand, Überraschung. Nein, Thailand. Ja, also ich habe vor, ich war ja heuer schon mal in Thailand, auf Phuket.
Ja.
Da war ja das erste Mal, das hat mir voll getaugt. Und oft bin ich auf Koh Samui. Koh Samui ist ein bisschen, sagen wir mal, chilliger, wenn es so, mein Freund fährt dann auch oft mit, der ist nicht so 1000% Thai-Boxen ja. Wie ich, weißt du, und dann kannst du es ein bisschen verbinden mit Urlaub und Thai-Boxen.
Cool.
Und
er chillt am Strand.
Er chillt am Strand oder schaut mir beim Training zu.
Ja.
Und ja, also es ist das Beste, wenn es ein bisschen Urlaub muss man einmal machen. Ne?
Ja, und sowieso.
Urlaub und Thai-Boxen in einem, was will man mehr? Ne?
Gibt nichts Besseres. Dann wünsche ich dir schon mal ganz viel Spaß beim nächsten Urlaub.
Danke.
Und ganz viel Erfolg bei den World Games.
Danke.
Das war Podcast Folge 68 mit Nina Scheucher. Morgen am Dienstag, den 12. Juli, fliegt sie nach Amerika zu den World Games. Wir drücken ihr dabei fest die Daumen. Wie bereits angekündigt, gibt es nächste Woche das Interview mit Ian Gonzalez, der uns von seinem Leben und der Arbeit als Trainer erzählen wird. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. An die Urlauber da draußen, erholt's euch gut, bleibt's gesund und unschlagbar ehrlich.